Ja, wie schon vorher angekündigt ist, wir sind jetzt bei Epheser 3 angekommen. Epheser 3, da wird in hauptsächlich die Verse 1 bis 21 unser Thema dann sein. Epheser wurde geschrieben an eine Stadt in Ephesus. Ephesus ist heutige Türkei, also Izmir. Und das war, je nachdem, wo man glaubt, entweder der zweit- oder der fünftgrößte Stadt damals zur Zeit von der römischen Imperium. Und das war eine ganz, ganz wichtige Hafenstadt. Und dort hat Paulus natürlich auch viel gewirkt. Und nun werden wir miteinander auch ein bisschen lesen, ab Vers 1. Weil ich, Paulus, euch Nicht-Juden diese rettende Botschaft verkündigte, bin ich nun im Gefängnis. Als Gefangener Jesu Christi bete ich für euch. Sicher wisst ihr, dass Gott mir den Auftrag gegeben hat, gerade euch, den Menschen aus anderen Völkern, von seiner Gnade zu erzählen. Gott selbst hat mir dieses Geheimnis offenbart. Ich habe es eben schon kurz erwähnt. Und wenn ihr meinen Brief lest, werdet ihr merken, welche Einsichten in das Geheimnis Christi mir Gott gegeben hat. Paulus ist jetzt angekommen in Kapitel 3 und zum ersten Mal erwähnt er ausdrücklich, guck mal, wo bin ich? Ich bin im Gefängnis. Nun stell mal vor, ich, euer Pastor, wurde plötzlich im Gefängnis geworfen. Wie viele würden sich von euch hinter mir stellen und sagen, du, Jason ist toll? Ich wette mit euch, die meisten von euch würden sagen, Jason ist doof. Er ist im Gefängnis. Ja, wofür bin ich im Gefängnis? Stell mal vor, ich gehe irgendwo hin und predige von Jesus und ich bin ein Ärgernis des öffentlichen Wesens und dann komme ich ins Gefängnis. Kann auch passieren, sogar auch in Europa. Und Jason tut das 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12 Mal und immer wieder passiert das Gleiche. Jason kommt ins Gefängnis. Im Grunde, das ist das, was Paulus getan hat. In jeder Stadt, wo er hinging, hat er immer wieder und immer wieder und immer wieder Ärger bekommen und oft ist er auch sogar im Gefängnis dafür gelandet, weil Menschen dann geschmiedet haben, Pläne im Hintergrund, um dem aus dem Weg zu räumen, weil er ein Ärgernis war. Er predigte etwas Neues. Er brachte das System durcheinander. Damals war es so schön. Es gab die Juden und es gab die Heiden. Die Juden und die Heiden. Und jetzt kommt er hin und sagt, nein, das System gilt nicht mehr. Das System gilt nicht mehr. Wir sind Christen. Und die Christen sind jetzt das, wo Gottes Volk, Gottes Segen, Gottes Kraft da wirkt. Und alle anderen mussten sich erstmal bekehren. Und das hat weder die Heiden noch die Juden gefallen. Und er kriegte immer wieder Ärger. Weil ich, Paulus, euch Nicht-Juden diese rettende Botschaft verkündigte, bin ich nun im Gefängnis. Wir wissen nicht genau, wo er im Gefängnis ist. Viele Theologen vermuten, dass er in Rom war im Gefängnis. Wissen wir nicht genau, ob das denn sein erstes Gefängnis, Aufenthalt war in Rom oder sein zweites. Auch da sind wir absolut nicht sicher. Wir wissen nur das, was Paulus hier geschrieben hat. Ich bin im Gefängnis. Und hat das Paulus davon abgehalten, weiter seinen Dienst zu tun? Nein. Weiterhin hat er den Einflussbereich, den er hatte, versucht immer wieder neu auszuweiten und immer wieder neu diese Menschen, an denen er zuerst investiert hat, weiter auch zu prägen, zu helfen und zu unterstützen. Und als Gefangene Christi bete ich für euch. Der Anfang dieses Kapitels fängt damit an und das Ende auch. Er betet. Ich bin immer wieder in Fahle, unser Altenheim dort vom Mühlheim-Verband in Siebershof, der Senioren, christliche Senioren- und Altenpflegeheim in Fahle. Und dort erlebe ich immer wieder Christen, die sagen, aber ich kann nichts tun. Und ich sage, doch, du kannst beten. Ja, aber ich kann nicht mehr raus, ich kann nicht mehr. Ja, doch, du kannst beten. Das ist das, was Paulus auch, er konnte nicht raus, er konnte sich nicht frei bewegen, aber er konnte eins tun noch, er konnte beten. Und immer wieder, wenn ich im Falle bin, gebe ich den Gebetsanliegen und sage, hey, bete hierfür, bete dafür. Und ich bin erstaunt, wie oft Dinge sich zum Besseren sich wenden. Ob es nur mit diesem Gebet zusammenhängt oder bestimmt andere Leute beten auch mit. Das ist schön zu sehen, diese Kraft, diese innige Verbindung mit Gott, dieses Flehen und Gott ins Ohr legen und sagen, Herr, bitte sei du gnädig. Als Gefangene Jesu Christi bete ich für euch. Auch da ist etwas ganz Wichtiges. Wofür betest du? Wofür bete ich? Herr, gib mir. Herr, mein Anliegen, mein Wunsch für mich. Ah ja, auch für meine Frau und meine Kinder natürlich auch, meine Familie. Meine. Wie oft bitten wir? Wie oft treten wir Gott in Fürbitte für andere Menschen? Ich würde mir so sehr wünschen, dass es 50-50 wäre. Bei mir ist es wahrscheinlich eher 70 für mich und 30 für anderen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber Gott möchte gerne, dass wir mehr auch füreinander beten, einander segnen. Vor gut 2 Jahren haben wir dann irgendwelche Zettel mal verteilt und haben Namen draufgeschrieben für Leute, für denen wir beten können. Mein Zettel habe ich mit nach Hause genommen, habe ich mein Auto gelegt und immer wieder, und ich bin oft im Auto, schaue ich drauf und ich bete für eine Person, bis heute noch. Und das war gut und das war wichtig. Aber es darf sich nicht nur auf diese eine Person begrenzen. Vielleicht muss man neue Zettel mal verteilen. Sicher wisst ihr, dass Gott mir den Auftrag gegeben hat, gerade euch, den Menschen aus anderen Völkern, von seiner Gnade zu erzählen. Paulus und Petrus waren die zwei Schwergewichte damals, auch in der Urgemeinde. Petrus hat es sich zur Aufgabe gemacht, dort in Jerusalem die Juden diese frohe Botschaft von Jesus Christus zu predigen. Und Paulus war mit Timotheus und so mit seinem Barnabas, sein guter Kumpel, denn ausgesandt worden, diese tolle Botschaft von Jesus Christus, die Welt damalig, denn zu erzählen, bekannt zu machen, die Menschen zu rufen zum Umkehr. Gott selbst hat mir dieses Geheimnis offenbart. Und nun kommen wir wieder zurück zu diesem Begriff Geheimnis. Geheimnis ist hier etwas, was noch verhüllt ist. Ich habe immer wieder dieses Bild vor Augen, ich bin auf irgendeiner Autoshow, lass es in Genf oder in Frankfurt sein und gibt es ein ganz neues Auto und das ist unter ein Tuch. Und in dem Moment, wo das Tuch weggezogen wird, ist dieses Geheimnis gelüftet. Das ist das, was dieses Wort Geheimnis im Grunde bedeutet. Etwas ist verhüllt und dieses Tuch wird weggezogen. Es war damals, vor 2000 Jahren, gab es keine Autos, die präsentiert wurden, aber ein Geheimnis, etwas, was nicht da sichtbar ist, dieses Tuch wird weggezogen und erkennt man etwas. Aber was ist denn dieses Geheimnis? Was hat Paulus damit gemeint? Ich habe es eben schon kurz erwähnt. Ein Geheimnis. Ein Geheimnis ist das, dass Gott jetzt nicht mehr, und ich tauche auf diesen Punkt heute nochmal, die Welt unterteilt in Juden und Nichtjuden, sondern die Welt unterteilt Christen und Nichtchristen. Das Geburtsrecht gilt nicht, sondern der Glaube an Jesus allein. Das war ein Geheimnis, was sie gar nicht zuerst verstehen wollten. Wenn ihr meinen Brief lest, werdet ihr merken, welche Einsicht in das Geheimnis Christi mir Gott gegeben hat. Vers 5. Ups, ich kann nicht, Holger. Kannst du mir helfen? Er macht jetzt hier ein Update. Würdest du draufklicken auf Vers 5? Kein Mensch wusste früher etwas von diesem Geheimnis. Jetzt aber ist es seinen berufenen Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart worden. Durch Christus bekommen die nicht-jüdischen Völker zusammen mit den Juden Anteil an das Erbe, das Gott uns versprochen hat. Sie gehören zur Gemeinde Jesu Christi und auch für sie gelten die Zusagen, die Gott seinem auserwählten Volk gab. Das ist nun die rettende Botschaft. Wir gehören nun zum Volk Gottes. Kaum jemand in diesem Zimmer wurde irgendwie vom jüdischen Mutter geboren und ein jüdischer Oma, denn diese ganze Linie Juden hängt damit zusammen mit der Mutter. Wenn die Mutter nicht Juden war, bist du nicht Jude. Du kannst übertreten, aber du bist nicht gebürtig Jude. Und nun muss deine Mutter und deine Oma und deine Uroma Juden sein, damit du selbst Jude sein kannst. Ich bin es nicht. Kaum jemand hier ist das. Aber jeder von uns, der eine lebendige Beziehung an Jesus Christus hat, darf nun Anteil haben an diesem Bund Gottes. Das ist, was wir heute feiern. Gott hat mit uns einen neuen Bund geschlossen. Wir sind nicht mehr Fremde, wir sind nicht mehr Ausgeschlossene, wir sind jetzt Teil Gottes Familie geworden. Wir sind jetzt Bürger des Himmels und werden mit Gott in der Ewigkeit sein, weil Jesus Christus für uns starb. Dieses Geheimnis war für die Menschen damals absolut nicht vorstellbar. Jahrhunderte hindurch hat Gott sein Volk gehabt und geliebt. Und dann plötzlich kommt Jesus und bringt das ganze Ding auf den Kopf. Und die Aposteln, die Propheten gehen ins ganze Land und erzählen, Jesus Christus schafft den Weg zu Gott. Nur durch Jesus. Er ist der Weg. Er ist das Leben. Er ist die Wahrheit. Nur durch Jesus kommt ihr zum Gott. Nicht mehr euer Mutter oder Vater oder Oma zählt, sondern allein der Glauben. Und das ist dieses Geheimnis, was entlüftet wurde, was die Gemeinde auch in Ephesus verstehen dürfte. Denn das ist die rettende Botschaft. Diese Botschaft diene ich, sagt Paulus, weil Gott mir in seine große Gnade und unbegrenzte Macht einen Auftrag gegeben hat. Ausgerechnet ich, der geringste unter alle Christen, darf anderen Völkern verkünden, welch unermessliche Reichtum Christus für jeden von uns bereithält. Allen darf ich erklären, was Gott, der das Weltall geschaffen hat, vom Anfang an mit uns Menschen vorhatte und was bisher verborgen blieb. Welche Botschaft dienst du? Was dienst du? Was ist dieses Fundament in deinem Leben? Ist Jesus wirklich dieses Fundament, auf dem alles andere baut? Oder kommt Jesus nur noch als Dach obendrauf auf dein Haus, wo anderes als Fundament und Häuser und so weiter da ist? Ja, wenn es regnet, soll dieses Dach mich schützen. Wenn es stormt, soll diesen Dach mich schützen. Aber sonst innen drin mache ich, was ich will. Hoffe ich nicht. Was dienst du? Was ist das Fundament deines Lebens? Paulus sagt, diese Botschaft diene ich, weil Gott mir in seine große Gnade und unbegrenzte Macht einen Auftrag gegeben hat. Welchen Auftrag haben wir? Geht hin. Geht hin in alle Welt. Erzählt die Menschen von dieser rettenden Botschaft. Erzählt Menschen, dass sie Jesus Christus kennenlernen können. Die müssen nicht vom richtigen Stammbaum irgendwo herkommen, sie müssen nicht richtige Opfer bringen, sie müssen nicht dieses oder jenes tun, um irgendwie Gunst bei Gott zu erlangen. Das alles zählt nicht. Alleine diese Gnade. Herr, ich nehme dich an. Komm, werde Herr meines Lebens. Vergib mir meine Schuld. Ich will mit dir unterwegs sein. Paulus sagt, ausgerechnet ich. Ich, der Geringste unter alle Christen. Nun rückblickend sagen wir, Mensch, Paulus, wie kannst du das sagen? Von den Briefen in der Bibel, abgesehen von den Evangelien, hast du fast über die Hälfte davon selbst persönlich geschrieben. Wie bist du der Geringste unter allen? Er hat niemals vergessen, wer er war, der zugeschaut hat, als die ersten Christen Stephanus gesteinigt haben, als die Jacken aufbewahrt haben, aus der wütenden Mob diese Christen da gesteinigt hatten. Dass er sogar gebeten hat, bei den hohen Priestern, bei den hohen Rat, dann da einen Brief zu bekommen, um nach Damaskus hinzugehen, um dort diese Sekte auszulöschen, die Christen. Er hat so einen Hass gehabt gegenüber diesen Menschen, denn es brachte sein System durcheinander. Er war Pharisäer. Er liebte Gottes Wort. Und nun kommt Jesus und stellt alles auf den Kopf. Nein, er hat dagegen gekämpft, bis Gott ihn persönlich erwischt hat auf dem Weg nach Damaskus. Saulus, Saulus, sein Name, bevor er Paulus wurde. Warum verfolgst du mich? Nicht die Gemeinde, nicht die Christen, warum verfolgst du mich? Er hat diesen Auftrag bekommen. Da wirst du vor Nationen, wirst du vor Königen, wirst du Volken erzählen von meiner Gnade. Und er wurde erblindet. Bis er den Augen aufgetan bekam, als jemand ihm die Hände auflegte, für ihn gebetet hat. Er ließ sich taufen. Und die ersten Christen dort in Damaskus hatten sogar vor Paulus Angst. Ja, das ist alles ein Trick. Er hat sich nur so getarnt, nur unter uns zu kommen, um dann uns zu entlarven und dann uns auffliegen zu lassen. Und musste schon wieder fliehen. Ich bin der Geringste unter allen, sagt Paulus. Er hat seine Vergangenheit nicht vergessen. Wer bin ich? Auch nichts. Nur durch das, was Gott immer wieder schenkt, können wir überhaupt hier stehen und sagen, danke, Herr, ich darf Verwalter deiner Gnade sein. Ich darf anderen Menschen verkünden, egal ob das Deutsche oder Russen oder Afrikaner sind, von deinem unermesslichen Reichtum, den du jeden von uns bereithältst. Gott hat für dich und für dich und für dich und für jeden in diesem Zimmer ein Reichtum an Gnade. Was heißt Reichtum an Gnade? Reichtum an Gnade bedeutet, dass deine Sünden niemals größer sein können als deine Vergebung. Aber Jason, du weißt gar nicht, was ich gedacht habe. Jason, du weißt gar nicht, was ich damals getan habe. Ich kann mir selbst nicht vergeben. Wie kann Gott mir vergeben? Wie oft habe ich das auch erlebt, dass Menschen nicht bereit waren, Gottes Gnade anzunehmen. Ich muss noch büßen. Ich muss selbst dafür sorgen, dass ich irgendwie vor Gott Gerechtigkeit bekomme. Nein! Das Geschenk der Gnade ist für jeden von uns hier frei. Umsonst. Und das ist das, was diese unverdiente, dieses unermessliche Reichtum Christus da ist. Allen darf ich erklären, was Gott, der diese Welt all geschaffen hat, vom Anfang an mit uns Menschen vorhatte und was bisher verborgen blieb. Jesus war nicht Plan B. Als Gott die Welt geschaffen hat, hat er genauso gewusst, dass es kommen wird. Er wusste genauso mit Mose, er wusste genauso mit Abraham, er wusste genauso mit den ganzen Propheten und er wusste genauso, dass Jesus kommen würde zu der Zeitpunkt. Und er wusste auch, dass es mindestens 2000 Jahre dauern wird, bis er wiederkommen wird, um seine Gemeinde zu sich zu nehmen. Das ist nicht, wo Gott mittendrin irgendwie sagt, ah ja, okay, Mensch, ich mache ein bisschen was anders. Nein, das war von Anfang an von Gott geplant, gewollt. Gottes Volk hin zu Jesus, hin zu Gemeinde, hin zu Ewigkeit. Das war Gottes Plan. Jetzt sollen alle Mächten und Gewalten der himmlischen Welt an der Gemeinde die unendliche Weisheit Gottes erkennen. Also da muss ich ein bisschen kauen bei diesem Satz. Jetzt sollen die unsichtbare Welt, alle Mächten und Gewalten der himmlischen Welt, unsichtbar, an der Gemeinde die unendliche Weisheit Gottes erkennen. Was ist Gemeinde? Gemeinde ist eine Erklärung, eine Proklamation, eine Bekanntgabe von Gottes Gnade in der sichtbaren Welt und auch in der unsichtbaren Welt. Der Teufel ärgert sich jedes Mal, wenn Christen zusammenkommen, um den Namen Jesus hochzuheben. Der Teufel hat gedacht, Mensch, ich töte Jesus, Gottes Sohn, und damit ist es aus. Patsch, patsch. Ich stehe von dem Tod wieder auf, sagt Jesus. Und ich werde mein Königreich aufrichten. Nicht Königreich, wie die Juden gedacht haben, mit Soldaten und König. Ein Reich, der die ganze Welt umfasst. Alle Sprachen, alle Nationen. Und dann komme ich wieder und da wird sichtbar. Vers 11, alle sollen nun wissen, dass Gott seinen ewigen Plan durch unser Herrn Jesus verwirklicht hat. Jetzt können wir zu jeder Zeit ohne Angst, furchtlos und volle Zuversicht zu Gott kommen, weil wir an ihn glauben. Die unsichtbare Welt versucht ständig, Gottes Pläne denn zu kippen. Aber Gott ist so viel stärker. Und weil Gott so viel stärker ist, dürfen wir immer wieder zu ihm kommen. Wo kommst du zu Gott? Wenn es so groß ist, dass du es selbst nicht mehr schaffst? Oder kommst du schon zu Gott, wo es dir möglich wäre, selbst es zu machen? So, Herr, hier bin ich, gebrauche du mich. Und da ist diese Abhängigkeit von Gott ganz groß jetzt hier gefragt. Herr, nicht nur, wo ich selbst es nicht mehr schaffe, brauche ich dich, mein Co-Pilot, sondern ich brauche dich jetzt im Alltag. Wir können jederzeit zu ihm kommen. Jederzeit, ohne Angst. Volle Zuversicht zu Gott. Und jetzt haben wir auch den krassesten Unterschied zwischen einem Gott, dem Alten Testament, und Gott, dem Neuen Testament. Gott im Neuen Testament wäre das Vater, Abba, Papi beschrieben. Gott im Alten Testament, Berg Sinai, kommt gar nicht in den Nerven, diesen Berg. Wenn du diesen Zaun überschreitest, wirst du sterben. Berühr die Bundeslade Gottes an, wo Gottes Gegenwart ist, wirst du sterben. Das ist Altes Testament. Komm zu nah an Gott, wirst du sterben. Und jetzt, komm. Komm in seine Nähe. Komm ohne Angst. Komm voller Zuversicht zu Gott, dein Vater, weil wir an ihn glauben. Darum bitte ich euch, werdet durch meine Gefangenschaft nicht mutlos. Was ich hier für euch leide, soll euch zugutekommen. Zugutekommen, weil halt eben Gott das gut richtet. Die unsichtbare Welt versucht, Dinge aus der Bahn zu bringen. Gott bringt das auf den richtigen Weg. Auch der Gefangenschaft von Paulus. Darum, und jetzt sein Gebet am Ende, darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihm an. Ihm, der alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Vater. Nicht mehr ein Name, Yahweh, den man gar nicht aussprechen darf, weil man Ehrfurcht haben muss davor, dass irgendwas passiert, dass man Angst hat, sondern Vater, aber Gott, der nahe ist. Ich bitte Gott, dass er euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet und Christus durch den Glauben in euch lebt. In seine Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Wann waren wir letztes Mal auf unseren Knien und haben Gott wirklich gedankt? Wann haben wir das letzte Mal wirklich gebetet auf unseren Knien? Gesagt, Gott, ich danke dir. Ich danke dir für das, was du hier schenkst. Ich danke dir für mein Leben. Ich danke dir, Herr, für alles, was ich bin und alles, was ich habe. Ich danke dir für diese Kraft, was ich haben darf. Im Geist und im Leib. Und ich möchte mehr leben aus Glauben. Das Unsichtbare, dass ich es für wahr halte. Dass Gottes Liebe und seine Zusagen für mich Wahrheit sind. Dass ich fest verwurzelt bin in seiner Liebe. Ich tanke auf, damit ich die Welt begegnen kann. Auf dieses Liebe dürfen wir unser ganzes Leben gründen und bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Nur auf dieser Grundlage. Erst ich bekomme Gottes Liebe, um die Christen um mich herum auch zu lieben, die wir doch mit unserem Verstand niemals fassen können. Dann wird diese göttliche Liebe euch immer mehr erfüllen. Es ist nicht eine Kopfangelegenheit, es ist eine Herzensangelegenheit. Wir können es nicht ganz begreifen, was Gott für uns getan hat. Aber unser Glaube wächst, unsere Liebe wächst. Und das prägt unser Umgang miteinander. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder auch uns nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Manchmal glaube ich, wir haben nicht, weil wir nicht darum gebeten haben. Weil wir nicht bitten. Bitte Gott darum. Flehe an. Bleibe im Gebet bei Gott. Und deshalb wollen wir ihm mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Was tut Paulus am Anfang? Er dankt. Er dankt. Dann verbringt er Fürbitte. Ich bitte Gott. Ich bitte Gott für euch. Danach sagte er, deshalb wollen wir mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten Gott loben und preisen. Und beendet er es mit Preis, Anbetung. Dankbarkeit für Bitte anbeten. Vielleicht dürfte es auch unser Gebetsleben ein bisschen auch prägen. Wenn wir das Vaterunser manchmal anschauen, haben wir etwas anderes, auch etwas Ähnliches, Entschuldigung. Am Anfang danken wir Gott im Grunde. Inmitten bitten wir. Wir bitten Vergebung, wir bitten um Brot, wir bitten auch um Bewahrung vor der Versuchung. Und am Ende Anbetung, denn deins ist die Kraft, die Herrlichkeit und Ewigkeit, in Ewigkeit. Amen. eine Anbetung. Und vielleicht dürfen wir das ausdehnen, wenn wir mit Gott in Gespräch kommen. Danken, bitten, anbeten. Ich möchte jetzt auch das tun. Herr, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für all das, was du uns schenkst. Denn das ist unbegreiflich groß, deine Kraft. Es ist unbegreiflich groß, deine Liebe für uns. Es ist unbegreiflich groß, was du am Kreuz getan hast. Wie das Alte nicht mehr gilt, sondern das neue Bund, was du mit uns beschlossen hast, geschlossen. Und ich möchte bitten, Jesus Christus, für uns. Ich bitte, Jesus, dass wir mehr und mehr verstehen. Mehr und mehr in diese Liebe einfach eintauchen. Und mehr miteinander in diese Welt hinein deine Liebe, deine Gnade, deine Güte hineintragen dürfen. Hilf uns dazu, diese Kraft zu haben, aus dir, Herr. Und Herr, ich erhebe deinen Namen. Ich sage, du bist würdig. Du bist würdig, unsere Anbetung zu empfangen. Du bist würdig, Herr, unser Dank, unser Lob, unser ganzes Respekt, alles, was wir sind, zu empfangen. Denn du bist so viel höher, so viel größer, so viel besser, als wir uns das jemals überhaupt irgendwie ausdenken können. Wir sagen, Herr, du bist Schöpfer, du bist Herr und du bist mein Gott. Danke, Herr. Amen.